Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von teltarif.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von teltarif.de. Heute mit dabei
Dominik Haag
und Markus Weidner. Dominik, neue Stimme beim Podcast und neu auch, oder nicht mehr ganz neu, bei teltarif.
Seit Februar schon bei teltarif.de.
Wie gefällt's dir bei uns?
Bislang kann ich nicht meckern und mich nicht beschweren. Ganz gut eigentlich.
So soll es sein. Haben wir natürlich abgesprochen, ist klar. Nein, im Ernst. Welche Themen bearbeitest du? Es ist ja viel los momentan. Viele neue Smartphones kamen im ersten Quartal. Neue Tarife kommen. Die nächsten Messen stehen schon quasi kurz vor der Tür. Ja, dein aktueller Eindruck so vom Markt?
Ganz aktuell habe ich mich natürlich in den letzten Wochen vor allem mit dem Facebook-Skandal beschäftigt, weil der irgendwie seit März bis heute nach wie vor immer noch präsent ist. Ansonsten habe ich das neue HTC U12 Plus kennenlernen dürfen und ein Hands-on dazu geschrieben und zeige mich durchaus begeistert von dem Gerät und bin gespannt, wenn wir es mal als Testgerät erhalten, wie es sich im Test schlagen wird. Und ansonsten bin ich sehr gespannt darauf, bald das neue Gerät von BlackBerry kennenzulernen. Und derzeit beschäftige ich mich natürlich mit vielen Tarifänderungen, die immer wieder aufkommen.
Du hast das HTC schon angesprochen. Sag mal ein bisschen was zum Gerät. Was kann's? Was ist besser gegenüber anderen Geräten möglicherweise? Was begeistert dich daran?
Also speziell begeistert daran hat mich vor allem die Kamera. Das ist zwar auch irgendwie eine Dualkamera, wie sie mittlerweile in sämtlichen Top-Geräten verbaut wird, aber gerade im Vergleich, wir hatten das Samsung Galaxy S9 Plus dabei und gerade im Vergleich die Fotos, die wir da gemacht haben mit der Dualkamera, die war halt einfach viel realistischer von der Farbgebung her. Es war, wenn man reingezoomt hat, noch bei richtig krassem Reinzoom einfach so viel Detail zu erkennen, gerade bei Haaren, also Barthaare oder Kopfhaare. Und das hat mich wirklich sehr schwer beeindruckt. Also die Kamera verspricht einiges. Da bin ich, wie gesagt, gespannt auf den Test, wenn wir da ein Gerät bekommen. Und ansonsten, die Optik hat mir auch ganz gut zugesagt. Ich fand es aber, bei der Optik hat mich sehr gestört, dass es doch auffällig empfindlich ist. Also noch mehr als andere Geräte, wie es mir vorkam. Also man hat sehr schnell Schlieren gesehen, sehr viele Fingerabdrücke und kann an den Testgeräten, die zum Hands-on da ausgelegen haben, waren schon einige Kratzer auch drauf zu sehen, obwohl versprochen wurde, dass das Corning Gorilla Glass 3, was in dem Gerät verbaut worden ist, ja durchaus kratzfester sein soll als die 5er-Version von dem Gorilla Glass. Also es sah schon ein bisschen mitgenommen und sehr empfindlich aus.
Weißt du, ob die Deutschland-Version Dual-SIM-Unterstützung hat?
Die hat Dual-LTE-SIM-Unterstützung sogar. Also da sind beide SIM-Karten funken mit LTE.
Also ähnlich wie beim Huawei P20 Pro dann auch.
Richtig.
BlackBerry hast du schon angesprochen. Was sagt dir BlackBerry? Kennst du die aus der Vergangenheit?
Ja, vor allem aus der Vergangenheit. Also ich glaube, jeder hat schon mal ein BlackBerry in der Hand gehabt mit der Querztastatur und war immer schön am Rumtippen. Und aber ich habe selber nie ein BlackBerry besessen, aber irgendwie fand man es immer spannend und aufregend.
Ich bin dieser Tage 15 Jahre BlackBerry-User. Mittlerweile auch nur noch ganz nebenbei, wobei ich nach wie vor sagen muss, dass ich mit einer Hardware-Tastatur besser zurechtkomme als auf dem Touchscreen.
Tatsächlich?
Ja, definitiv. Also ich habe auf einem BlackBerry oder früher auf einem Nokia Communicator schon ganze Teltarif-Artikel geschrieben. Ja. Das traue ich mir auf dem Touchscreen jetzt nicht unbedingt zu.
Nee, ich habe mich da mittlerweile, also aber ich habe auch seit 2007, da habe ich mein erstes iPhone bekommen und seitdem bin ich...
Erster Modell gleich?
Ja.
Ja, das ging mir ähnlich.
Und von da an hatte ich dann natürlich keine feste Tastatur mehr bei, also Hardware-Tastatur bei einem Mobilfunkgerät. Und vor ein paar Wochen ist mir durch Zufall mal wieder so ein altes Handy in die Hand gefallen. Es war auch ein Nokia, ich glaube ein 6210 oder sowas. Mhm. Und mittlerweile komme ich mit Tasten nicht mehr so klar. Also es ist dann genau das umgekehrte Modell.
Das ist natürlich lustig. Wie kamst du direkt zum Start dazu, dir ein iPhone zu kaufen?
Ich habe es bei einem Freund gesehen, der hat sich das geholt. Also der war so ein bisschen in der ganzen Sache drin und fand das total interessant und war auch schon immer Apple-User, weil er Grafiker ist. Und dann hat er sich natürlich gedacht, okay, ein iPhone von Apple, das kann dann ja irgendwie ergänzend dazu sein oder wie auch immer. Und hab's mir angeguckt, ausprobiert und dann auch für gut befunden und direkt geholt.
Wir hatten ja damals einen der ersten Hands-ons zum iPhone bei teltarif.de. Mhm. Ich weiß noch, es wurde im Januar auf der Macworld, die es damals gab, vorgestellt. mein erster Eindruck war, brauche ich nicht. Bisher gab es Handys, die hatten einen MP3-Player drin. Das ist eher ein MP3-Player mit Handyfunktion. Mhm. Dann nach dem US-Start, wo wir dann auch das Hands-on schon hatten von einer Kollegin aus New York, hatte Gravis hier in Berlin dieses Gerät zur Ansicht. Ich habe mir das dort angeguckt und in dem Moment war für mich klar, brauche ich. Mhm. Und ich war dann auch einer der ersten Kunden, die dann direkt im November 2007, als es rauskam, dann im Endeffekt zugeschlagen haben.
Ja, war bei mir ähnlich. Also mein Kollege hat es halt auch irgendwie, glaube ich, im November bekommen direkt. Und ich habe es mir dann, glaube ich, zu Weihnachten oder so, habe ich mir dann den Vertrag machen lassen und dann direkt das iPhone bekommen. Wobei ich auch sagen muss, ich fand es am Anfang echt ungewohnt. Ich habe es von Anfang an geliebt, weil ich es total einfach fand. Und es war irgendwie was ganz Neues und was ganz anderes. Aber es gab ja auch diese berühmte App, wo man Bowling-Spielen imitieren konnte. Und ich brauchte anfangs ein bisschen länger, um richtig professionell zu bowlen, ohne mein Handy direkt an die Wand zu schmeißen.
Und heute noch iPhone-User?
Ja, nach wie vor. Ich bin zwischendurch mal zu Android gewechselt, aber es hat einfach nicht so mit uns geklappt.
Ich habe ja vor einigen Monaten einen Erfahrungsbericht auf Teltarif auch geschrieben, dass ich als eigentlich immer iPhone-User 2 Monate lang komplett mit Android gearbeitet habe. Aber es ist für mich auf Dauer auch, wobei man muss halt sagen, es ist halt wirklich jeweils der persönliche Use Case. Ja. Andere Leute gibt's, die sagen, iOS taugt nichts, kann nichts, Android ist das Beste. Aber für meinen Use Case, das ging schon damit los, ich habe wirklich, wir sind gerade im Podcast, ich habe bestimmt 50 Podcast-Apps durchprobiert bei Android. Es war keine so, wie ich sie von iOS kannte. Entweder es wurden neue Folgen nicht automatisch geladen oder es gab keine Synchronisation über mehrere Geräte. Irgendwas hat immer gefehlt. Auf iOS, zur Not kann man ja sogar die Original-Apple-App nutzen. Dann Overcast ist nicht schlecht, Downcast ist nicht schlecht. Castro, fallen mir direkt mal 10 Apps ein, die man verwenden kann. Und bei Android wirklich Probleme gehabt. Wobei, es geht ja schon mit E-Mails los. Kennst du das größte Problem bei der Original-Huawei-E-Mail-App?
Nein.
Das verwendet teilweise den Benutzernamen des SMTPs, des IMAP-Servers als Abständername für den SMTP-Server. Das ist total strange. Habe ich gerade am P20 Pro wieder ausprobiert. Der Fehler ist nach wie vor. Das kann eigentlich auch nicht wahr sein.
Ja, es ist überraschend, dass irgendwie bei so einer Größe und eigentlich Marktvorherrschung von Google und Android, also dass solche Sachen dann doch immer wieder vorkommen.
Gut, Google kann man das nicht angreifen, weil man könnte ja jetzt auch die Gmail-App nutzen, die ja auch mittlerweile andere Provider im Endeffekt unterstützt. Bei Samsung tritt das Problem auch nicht auf, aber ich hatte das bei HTC auch, ob es heute noch so ist, ich weiß es nicht. Okay. Und bei Huawei gerade die Tage wieder ausprobiert am P20 Pro, gibt es nach wie vor. Das kennt man als jemand, der vom iPhone oder von einem BlackBerry kommt, eigentlich auch nicht.
Nee, also wie gesagt, iOS fand ich von Anfang an total intuitiv. Es war total einfach zu bedienen. Wenn ich ein neues iPhone einrichte, dann es ist überhaupt kein Problem dabei. Bei Android hatte ich tatsächlich so ein paar Probleme und dann habe ich es nach einem halben Jahr echt wieder aufgegeben und wieder gegen Apple getauscht.
Die Android-User mögen es uns verzeihen, kann ich gut verstehen.
Das tut mir leid.
Tarife hast du angesprochen. Was gab es da für dich so an interessanten Entwicklungen?
Ich muss sagen, ich hatte vorher überhaupt nicht so viele Erfahrung, was Tarife angeht und habe einfach immer den Menschen geglaubt, wenn sie mir meinen Tarif weiterhin verkauft haben. Und finde es ganz spannend. Ich habe die Drillisch AG hier komplett neu für mich kennengelernt. Und
okay.
Finde es da recht spannend, was einem doch häufig als neu oder super verkauft wird und im Grunde genommen gar kein wirklicher Fortschritt ist, beziehungsweise wo es in dem einen Tarif einen Fortschritt gibt, ist es in dem anderen Tarif wieder, dass die Höchstgeschwindigkeit beim Download heruntergesetzt wird und sowas alles. Also dieser Tarifdschungel ist sehr kompliziert, sehr komplex und man muss da schon echt sich durchfuchsen, um da so wirklich Bescheid zu wissen.
Es ist sogar so, beim gleichen Tarif hat Drillisch teilweise Verbesserungen eingeführt, die dann auf der anderen Seite wieder in Verschlechterungen gemündet sind.
Genau.
Beispiel bei Simplitel, der 3-Gigabyte-Tarif, der ursprünglich, also bis vor wenigen Monaten, 12,49 Euro im Monat gekostet hat, mit 3 Gigabyte und einer Multicard kostenlos, der hat dann irgendwann aktionsweise zunächst 4 Gigabyte bekommen, dafür war keine Multicard mehr drin.
Ja, das ist unglaublich. Ansonsten, was ist mir sonst bei den Tarifen aufgefallen? Eigentlich gar nicht so viel, aber
die neuen echten Flatrates?
Die für sehr viel Geld im Monat die echten Flatrates.
Wobei natürlich gerade im Telekom- oder Vodafone-Netz muss man sagen, ja gut, es könnte noch 10, 20 Euro günstiger werden, aber viel günstiger bei der Netzqualität dann auch wieder nicht, finde ich.
Naja gut, also wir befinden uns ja hier gerade in Berlin, also da würde ich dann noch für so eine wirklich echte Flat von der Telekom erwarten, dass ich auch endlich mal in der U-Bahn vernünftigen Empfang habe.
Das kommt ja im Laufe des Jahres.
Ich bin gespannt, ich glaube da noch nicht so dran. Wir warten auch immer noch auf den Flughafen.
Das stimmt zwar, aber das ist ja nun ein haben wir auch schon darüber berichtet, ein Gemeinschaftsprojekt aller drei Netzbetreiber. Ja. Und also ich habe es sogar schon getestet an den Stationen, wo es schon läuft.
Okay.
U8 und U7, glaube ich.
Bei der U7 habe ich es an 2 oder 3 Stationen bislang mitbekommen und bei der U8 auch erst nur an 2 und dann war es immer wieder vorbei.
Ja, soll bis Ende des Jahres angeblich laufen.
Freue ich mich drauf, wenn im Winter dann endlich alle Leute vernünftig in der U-Bahn mit ihren Handys zugange sein können.
Wobei, tröste dich, bei Telefonica hast du überall LTE, aber in Stoßzeiten fließen trotzdem keine Daten. Insofern...
Man kennt das noch von E-Plus oder O2 früher.
So sieht's nämlich aus. Ansonsten muss ich sagen, Telefonica, Kollege Henning Geig hat ja gerade darüber berichtet, Netzintegration München jetzt abgeschlossen. Wir haben es ja vor einigen Monaten in Potsdam schon getestet. Da muss ich sagen, ja, wenn diese Netzqualität wirklich mal in die Fläche ausgebaut wird, dann kann man durchaus auch zu einem günstigeren Tarif im Telefonica-Netz greifen.
Das wäre doch auch mal nicht schlecht, wenn der Ausbau dann endlich mal stattgefunden hat.
Angeblich bis Ende des Jahres weitgehend abgeschlossen, aber das hieß es ja vorletztes Jahr für Ende vergangenen Jahres auch schon mal.
Na, lass uns überraschen.
Ja, ansonsten hat O2 gerade sein neues Portfolio vorgestellt. Das kennst du wahrscheinlich noch gar nicht so aktuell, wie es ist.
Nee.
Ganz einfach, es gibt O2 Free S weiterhin für 19,99 mit 1 GB, M 29,99 mit 10 GB und L 39,99, da sind jetzt 30 statt 20 GB drin. Und für 5 Euro Aufpreis gibt es in Zukunft eine Boost-Funktion, damit verdoppelt sich das Datenvolumen.
Okay, und das ist aber auch bei sämtlichen Tarifen ist es so, dass es da jetzt nicht so wie bei der Telekom so einen Stream-On-Zusatz gibt, sondern alles auf diese 30, 10 oder 1 GB abgerechnet wird.
Ganz genau, und es ist halt eben so, dass du, es ist halt nach wie vor bei O2 Free auch so, wenn das Hauptvolumen verbraucht ist, kannst du unbegrenzt weiter surfen, wie sie sagen, mit einem Mbit und halt auf UMTS begrenzt.
Da kommt ja wieder nichts bei rum. Also es ist ja schon schwierig, WhatsApp-Nachrichten zu verschicken, wenn man gedrosselt wird.
Na gut, ein Mbit ist natürlich keine normale Drossel, wie jetzt 32 Kilobit.
Ja,
oder
das
so.
Stimmt schon.
Aber das Problem, was ich hauptsächlich damit habe, ist, jetzt haben wir LTE, werden auf UMTS begrenzt. Du kannst schon mal nicht mehr per Volte telefonieren.
Ja.
Qualität, sagen wir mal, unter Umständen schlechter.
Mhm.
Zweites Problem, in die Fläche wird hauptsächlich ausgebaut LTE und nicht UMTS.
Ja.
Nachbarort von mir, ich wohne ja an der hessisch-bayerischen Grenze, Nachbarort auf der bayerischen Seite ist gerade die Konsolidierung abgeschlossen worden. Dort gibt's jetzt von Telefonica GSM, wie bisher schon, und LTE, aber natürlich kein UMTS. Das heißt, wenn ich da O2-Free-Kunde bin, freue ich mich zunächst über hervorragende Datenraten, so viele werden da nicht surfen. Aber sobald ich eben das Hauptvolumen vom Vertrag verbraucht habe, kann ich nur noch ganz, ganz langsam, wenn überhaupt, über Edge surfen. Das ist natürlich nicht so ideal.
Applaus, Applaus. Nee, gar nicht.
Ja, vor allen Dingen hat Telefonica oder in dem Fall die Marke O2 auch noch nichts dazu gesagt bezüglich echter Flatrate. Die haben eher den Nico Kovac gemacht und haben gesagt, Stand jetzt bieten sie keine an.
Ja, ich finde die Mobilfunkanbieter teilweise sowieso sehr intransparent. Also wenn ich mir das immer angucke in Nachbarländern, wie günstig da die Tarife teilweise sind und in Deutschland ist es immer noch so. Ich meine, es wird günstiger, aber irgendwie ist immer ein Verlust dabei, auch wenn die Preise günstig sind. Und beispielsweise kenne ich es von Freunden aus Österreich, die für viel weniger Geld einfach viel, viel mehr inklusive haben und überhaupt keine Probleme haben.
Liegt natürlich auch daran, dass es ein anderer Markt ist, aber so ein bisschen könnte man schon noch ab und zu geben.
Definitiv.
Osteuropa kannst du auch schlecht vergleichen, da ist halt auch das Einkommensniveau ein völlig anderes.
Natürlich.
Aber immerhin, wir sind, denke ich mal, auf dem Weg in die richtige Richtung.
Ja, wir drücken die Daumen.
Multisim für 30 Euro ist jetzt noch nicht so der Traum meiner schlaflosen Nächte, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ansonsten, jetzt haben wir endlich mal halbwegs bezahlbare Flatrates. Bisher haben die ja 200 Euro im Monat gekostet.
Auch wieder wahr, das stimmt.
Noch ein Abschlusssatz von deiner Seite. Was erwartest du so für die nächsten Monate? Anker kommen und Cebit stehen vor der Tür zum Beispiel?
Also am spannendsten für die nächsten Monate und Jahre finde ich eigentlich so eher so den 5G-Ausbau und bin gespannt, was da alles passieren wird und noch kommen wird und wie lange es dauern wird. Und ansonsten von der Angacom und Cebit und IFA ist ja dann auch Ende August,
auch
Anfang
nicht mehr
September.
Genau.
Ich lasse mich einfach überraschen. Ich bin da relativ frei von festgefahrenen Gedanken, was da auf uns zukommen könnte.
Geht's dir fast wie mir. 5G findest du nicht, es wird zu sehr gehypt und man sollte erstmal 4G richtig ausbauen?
Theoretisch schon, jetzt sind sie aber alle so dabei, sollen sie mal machen und wir lassen uns überraschen.
Alles klar, dann danke ich dir und bis zum nächsten Podcast.
Adieu.
Und für unsere Hörer noch der Hinweis, Fragen, Kritik, Anregungen oder Beschwerden über den Podcast gerne an podcast@helltarif.de und ansonsten bis demnächst.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten, vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf helltarif.de.